Liebe Schwestern und Brüder, in unseren Neuland-Pfarrzellen. Ich möchte heute in dieser 22. Lehre mich mit den Kindern des Patriarchen Jakob beschäftigen, wie sie uns im Buch Genesis im 29. und 30. Kapitel geschildert werden, mit den Frauen Jakobs und mit der Bedeutung dieser ganzen Geschichte. Wenn man diese Verse liest, zwischen Genesis 29, 31 und 30, 24, dann bekommen wir einen Einblick in eine durch und durch typische, altorientalische, viel Frauen und Großfamilie, die durchaus nichts an sich hat, was einer Glorifizierung oder einer Heiligkeit zuzuschreiben wäre. Es geht da eher chaotisch zu, insbesondere dann, wenn wir den weiteren Verlauf dieser Familie weiterverfolgen in den folgenden Kapiteln. Zunächst geht es heute darum, wie diese Familie quasi entstanden ist. Mir fällt da immer wieder dieser Satz ein: Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Er mischt eine bunte Schar von Menschen in diese Familie hinein, aus der dann der weitere Verlauf der Geschichte Israels, der 12 Stämme Israels dann gelenkt wird und sich entwickelt. Zunächst einmal steht am Anfang Jakob, wir haben es letztes Mal gehört, der sich in der Heimat seiner Vorväter um eine Frau bemühen muss. Sich auch für eine entscheidet, nämlich Rachel. Diese aber nun wird ihm zunächst nicht gegeben, sondern er muss zuerst, ohne dass er es ahnt, die Schwester dieser Rachel, Lea, heiraten. Sie wird ihm geradezu untergejubelt. Und weil er sich aber mit Lea dann nicht zufrieden gibt, dient er weiter und hält damit um die Hand Rachels an, so dass er dann zwei Frauen in die Ehe nimmt, was auch im altorientalischen Umfeld der Bibel nichts Ungewöhnliches ist. Allerdings in der Bibel sich mehr und mehr dann auch immer seltener ereignet. Nur bei den Patriarchen, nur in einigen älteren Teilen der Bibel hören wir von diesem bigamistischen oder polygamistischen Verhältnissen. Im Kern geht es immer um Fruchtbarkeit. Der Altorientale Jakob wünscht sich, sehnt sich nach einer großen Familie. Ähnlich tun dies auch seine Frauen. Und gleichzeitig ist diese Familie ständig konfrontiert mit Unfruchtbarkeit. Da dies in der ganzen Welt zu allen Zeiten immer ein Problem war, haben deswegen viele Völker auch Alternativen entwickelt, wenn eben eine Frau keine Kinder gebären konnte. Daher kommen dann auch diese Möglichkeiten, eine zweite Frau hinzuzunehmen oder, wie wir in unserer Geschichte heute auch hören, dass sogar die Frauen dann, wenn sie selber unfruchtbar sind, ihre Mägde dem eigentlichen Ehemann geben können und so sozusagen dadurch Nebenfrauen entstehen. Bei Jakob sind es ja dann zwei Frauen, Rachel und Lea, und zwei Nebenfrauen, Bilha, die Magd Rachels, und Silpa, die Magd Leas. Jede sehnt sich nach Nachwuchs. Es beginnt zuerst mit Lea. Sie bekommt die 4 Söhne Ruben, Simeon, Levi und Juda. Ihre eigentliche Konkurrentin Rachel, die eigentlich erste Frau Jakobs, war unfruchtbar zunächst, und so im Angesicht der Söhne ihrer Konkurrentin gibt sie dem Jakob dann ihre Magd, damit sie durch die Magd zu Kindern kommt. So werden dann durch Bilha Dan und Naphtali geboren. Nachdem inzwischen Lea auch zeitweise unfruchtbar war, tut sie das Gleiche und gibt ihre Magd Zilpa dem Jakob als Nebenfrau, und wieder werden Kinder geboren, Gad und Ascher. Letztlich bekommt dann Lea doch wieder Kinder. Das ist dann Issachar, Sebulon und die einzige und bekannte Tochter Jakobs, Dina. Und letztendlich bekommt auch Rachel noch ein Kind. Zunächst nur den Josef, und dann später, als sie in Kanaan angelangt war, als den jüngsten Sohn Jakobs dann Benjamin, nach dessen Geburt sie stirbt. Hinter all diesen Familienereignissen, Geburten, steckt zunächst einmal eine größere Geschichte, denn bemerkenswerterweise sind alle diese Kinder ja später Namen von Stämmen, aus denen sich das Volk Israel zusammensetzt, die sich über das Land, das gelobte Land, verteilen. Und man kann schon an der Verteilung dieser Stammesnamen dann im gelobten Land erkennen, dass letztlich eher umgekehrt wohl die Sache zu verstehen ist. Man spricht von einer Geschichte, die den Ursprung von etwas erklärt. Diese Geschichte erklärt, wie das Volk Israel quasi von innen her familiär miteinander verbunden ist und wie die einzelnen Stämme sich ableiten von demselben Ursprung. Man nennt so etwas auch eine Ätiologie, eine Ursprungsgeschichte. Wir wissen dabei nicht genau, wie viel von dieser Ursprungsgeschichte einen historischen Charakter hat und wie viel quasi einfach in Form einer Geschichte hinzu erklärt worden ist. Das, was uns biblisch aber fasziniert, ist, dass in diese altorientalische Familiengeschichte hinein, die auch andere Völker im alten Orient so kennen und die ähnlich auch in Assyrien oder in Ägypten entstanden hätte sein können, dass sich da hinein das Wirken und Handeln Gottes hineinverwebt. Diese Kinder werden in der Regel immer in einer Beziehung zu Gott geschenkt. Zum Beispiel, das erkennt man dann an den Namen. Der zweite Sohn Leas heißt Simeon. Gott hat erhört. Oder ganz besonders der Name des vierten Sohnes Leas, Juda. Ich will Gott preisen, oder Dank an Gott, ich will Gott danken. Alle diese Namen haben irgendeinen göttlichen Zusammenhang. Man weiß nicht so genau, war der ursprünglich oder ist der später erst so hineingedeutet worden, aber die Grundaussage ist klar: hinter allem steht das Wirken und Handeln Gottes. Kein Kind wird dem Jakob geboren, ohne dass nicht Gott seine Hand im Spiel hat. Und das bedeutet für uns, nichts geschieht in meinem Leben. Selbst nichts, was an sich von meinem Egoismus oder von der Sünde durchdrungen war, was nicht doch mit dem Handeln Gottes noch durchdrungen ist. Und das ist etwas sehr Zentrales im ganzen biblischen Denken und Glauben bis heute für uns als Jüngerinnen und Jünger Jesu. Nichts in dieser Welt geschieht, ohne dass Gott nicht dabei eine Rolle spielt. Selbst noch die Sünde muss Gott dienen. Das Böse muss Gott dienen. Von diesem Bösen hören wir öfters. Es ist Eifersucht im Spiel, Konkurrenzdenken zwischen den verschiedenen Frauen. Und auch später in dieser Familiengeschichte hören wir, wie sie die Brüder untereinander dann in Streit geraten, wie der jüngste, also der zweitjüngste Sohn Josef verkauft wird nach Ägypten. Also es gibt ganz viel Böses, Negatives, Sündiges, aber trotzdem hat Gott quasi über allem seinen Segen gelegt. Und genau das tut ja dann auch die Bibel. Sie erzählt uns später am Ende des Buches Genesis, ähnlich wie auch am Ende des Buches Deuteronomium, wie Jakob seine Söhne segnet, beziehungsweise wie Mose den Segen über die 12 Stämme Israels noch einmal erneuert. Dahinter steht ein doppeltes Einmal. Jeder Mensch ist ein von Gott geschenkter, den Gott mit einer Berufung ausgestattet hat, den Gott will. Und von dem Gott vor allem eines will, dass er fruchtbar ist. Dass sein der Plan, den Gott mit ihm hat, sich im Wirken seines Volkes verwirklicht. Und ich glaube, in diesem Sinne können wir diese Söhne Jakobs auch wirklich als ein Bild für die Kirche verstehen. Wir sind bunt gemischt, ein großer Haufen von Sündern, die aber durch diese Allmacht Gottes mit einem ungeheuren Plan versehen ist, der sich immer da verwirklicht, wo Menschen ihre Berufung mitten in den menschlichen Wirren und gegenseitigen Konkurrenzkämpfen eben erkennen und ausleben beginnen, im Blick auf Gott, der mir diese Berufung geschenkt hat. Die Frauen erkennen, dass Gott seine Hand im Spiel hat. Genau das lade ich euch ein, dass wir auch in allem und jedem entdecken. Deswegen gebe ich euch als Wort des Lebens für die nächsten Tage mit, wie es dort in diesem Abschnitt bei Genesis 29,35 heißt, aus dem Munde der Lea: Diesmal will ich dem Herrn danken. Das ist die Namenserklärung eigentlich für Juda, aber wir können sie auch noch mal kürzer fassen. Ich will dem Herrn danken. Und zwar gemeint ist für alles und jedes. Vielleicht ist es eine Aufgabe für uns in den kommenden Tagen, hinter manchem, was in meinem Leben negativ erscheint, den Plan Gottes zu suchen und ihm trotzdem dafür zu danken, auch wenn zunächst manche Dinge in meinem Leben negativ und schwierig zu sein scheinen. In diesem Sinne wünsche ich euch wieder Gottes Segen. Es segne und behüte euch der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.